Georg Müller, Vertraut mit Gott, von Roger Steer. Gelesen von Peter Heinrich. Kapitel 1: Ein preußischer Playboy. Ein halbes Jahrhundert noch vor den zu berichtenden Ereignissen war das Schloss in Wolfenbüttel die Lieblingsresidenz der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel. Im früheren 19. Jahrhundert hatte die kleine mittelalterliche Stadt, eingebettet in die niedersächsische Hügellandschaft, noch nichts von ihrem Charme verloren, obwohl die herzogliche Familie nicht mehr dort residierte. In einem der Fachwerkhäuser sah ein Polizeibeamter von seinem Schreibtisch auf, als zwei Soldaten einen gut aussehenden jungen Preußen hereinbrachten. Der Beamte begann mit der Befragung.
»Wie heißen Sie?«
»Georg Müller.«
»Alter?«
»16.«
»Geburtsort und Datum?«
»Kroppenstedt, Preußen, 27. September 1805.«
»Stimmt es, dass Sie hochherrschaftlich in Wolfenbüttel gelebt haben und den Wirt nicht bezahlen konnten?«
»Ja, es stimmt, aber...«
»Stimmt es ebenfalls, dass Sie vorige Woche in einem anderen Hotel in der Nähe von Braunschweig in ähnlichem Luxus gelebt haben und dass Sie, als Sie bezahlen sollten, gezwungen waren, Kleidung als Pfand zu hinterlassen?«
Müller konnte wenig zu seiner Verteidigung sagen. Er hatte keinen Penny, nur Schulden. Nach 3 Stunden Verhör und ohne jeden Hinweis darauf, wann die Gerichtsverhandlung stattfinden sollte, brachten die beiden Soldaten ihn ins Gefängnis. 18. Dezember 1821. Georg Müller sah sich in der kleinen Zelle um, in der er seine erste Nacht im Gefängnis zubringen sollte. Ein kleines Fenster, vergittert mit eisernen Stäben, gab das einzige Licht. 2 hölzerne Scheidewände trennten ihn von den angrenzenden Zellen. Am Abend erhielt Müller etwas Fleisch zu seinem Brot, aber der Geruch war abscheulich und er ließ es unberührt. Das muß den Küchenchef beleidigt haben, denn er gab ihm von da an keine Extrazulagen mehr. Am folgenden Tag bekam er das gleiche Essen wie seine Mitgefangenen, zum Mittagessen Wasser und grobkörniges Brot, zum Abendessen Gemüse und kaltes Fleisch und, weil er hungrig wurde, begann er etwas zu essen. Ein Wärter schloss Müller Tag und Nacht in seiner Zelle ein und gab ihm weder Arbeit noch Bewegungsmöglichkeit.
»Kann ich eine Bibel zum Lesen bekommen?«
fragte Müller, um sich die Zeit besser zu vertreiben.
»Nein.«
Am 3. Tag aß er alles Essen auf, und ab dem 4. wäre er froh gewesen, noch mehr zu bekommen. Nach einigen Tagen entdeckte er, dass ein neuer Gefangener in seiner Nachbarzelle war. Er redete ihn durch die Trennwand laut an und fand heraus, dass er wegen Diebstahls eingesperrt war. Vielleicht, damit es nicht so laut zuging, erlaubte der Gefängnisdirektor dem anderen Gefangenen, mit Georg Müller die Zelle zu teilen. Sie verbrachten nun ihre Zeit damit, ihre Abenteuer zu beschreiben. Müller fand immer mehr Gefallen daran, Geschichten zu erfinden, die seinen Zellengenossen stark beeindruckten. Nachdem es ungefähr eine Woche so weiterging, bekamen die beiden Gefangenen Streit und weigerten sich tagelang, miteinander zu sprechen. In der Stille fing Müller an, über sein Leben nachzudenken. Seine früheste Erinnerung ging zurück bis zum Januar 1810, als er, 4 Jahre alt, mit seiner Familie von Kroppenstedt nach Hartmersleben zog, wo sein Vater als Steuerbeamter angestellt wurde. Schon vor seinem 10. Geburtstag hatte er angefangen, seinem Vater Steuergelder zu stehlen. Er erinnerte sich an den Tag, als sein Vater ihn das erste Mal erwischte. Weil er seinen Sohn im Verdacht hatte, zählte Herr Müller eine kleine Summe ab, die er in dem Raum ließ, in dem Georg war. Alleingelassen hatte er dann etwas von dem Geld genommen und in seinem Schuh versteckt. Sein Vater kam wieder herein und zählte das Geld. Georg wurde durchsucht und überführt. Er erinnerte sich daran, dass er bei dieser und bei anderen Gelegenheiten bestraft wurde. Er dachte daran, dass seine Reaktion beim Erwischtwerden immer dieselbe war. Wie kann ich die Sache beim nächsten Mal schlauer anfangen, um nicht entdeckt zu werden? Herr Müller hatte gehofft, dass Georg geistlicher werden würde, nicht deshalb, um damit Gott zu dienen, sondern damit er ein bequemes Leben haben könnte. Dort in seiner Zelle dachte Georg über die 5 Jahre nach, die er in Halberstadt auf dem Gymnasium verbracht hatte. Er erinnerte sich mit einiger Scham an einen Samstagabend vor etwa 2 Jahren, als er, nicht wissend, dass seine Mutter krank geworden war, bis um 2 Uhr am Sonntagmorgen Karten gespielt hatte. Nachdem er danach seinen Durst in einer Kneipe gestillt hatte, zog er halb betrunken mit seinen Freunden durch die Straßen. Er dachte daran, dass er am nächsten Tag die erste Konfirmandenstunde besuchen sollte. Als er wieder in sein Zimmer kam, wartete sein Vater dort auf ihn.
»Deine Mutter ist tot«,
sagte der Vater ihm.
»Mach dich für die Beerdigung fertig.«
3 oder 4 Tage, bevor er konfirmiert wurde, machte er sich, wie er selbst in seinem Tagebuch beschreibt, einer großen Unanständigkeit schuldig. Als er nach lutherischer Sitte am Tag seiner Konfirmation seine Sünden beichten musste, betrog er den Pfarrer, indem er ihm nur 1/12 der Summe überreichte, die sein Vater ihm als Gebühr für den Unterricht gegeben hatte. Weil er nichts hatte, das die Routine seines Lebens in der Zelle unterbrach, und weil keiner der beiden Gefangenen willig war, mit ihm zu reden, dachte Müller weiter über seine Vergangenheit nach. Ostern 1820 hatte er zum ersten Mal in der Kathedrale von Halberstadt am Abendmahl teilgenommen. An dem Nachmittag und Abend blieb er zu Hause, weil er die Stille suchte, während die anderen jungen Menschen, die mit ihm konfirmiert wurden, sich draußen vergnügten.
»Ich werde einen neuen Anfang machen und mir mehr Zeit zum Studieren nehmen«,
beschloss er. Aber schnell vergaß er seinen Entschluss und sein Verhalten wurde schlimmer statt besser. In den 20 Monaten, die seiner Konfirmation folgten, nahm er sich etwas Zeit zum Studieren, aber sehr viel mehr Zeit verbrachte er mit Klavier- und Gitarrespielen, Romane lesen und Trinken in Gasthäusern. Er entschloss sich immer wieder, sich zu bessern, brach diesen Entschluss aber meistens schneller, als er ihn gemacht hatte. Am 12. Januar 1822 unterbrach das Geräusch des Aufschließens seiner Zelle seine Überlegungen.
»Sie werden im Polizeibüro erwartet«, sagte der Wärter. »Folgen Sie mir.« »Ihr Vater hat das Geld geschickt, das Sie für Ihre Reisekosten, für Ihre Schulden in der Pension und für Ihre Unterkunft hier im Gefängnis brauchen«,
erzählte der Gefängnisdirektor ihm.
»Deshalb sind Sie frei. Sie können das Gefängnis sofort verlassen.«
Herr Müller feierte das Wiedersehen mit seinem Sohn mit einer ordentlichen Tracht Prügel. Er nahm ihn mit nach Schönebeck in der Nähe von Magdeburg, wo er seit Sommer 1821 eine andere Anstellung bei der Regierung erhalten hatte. Georg bemühte sich sehr, des Vaters Gunst wiederzugewinnen. Er fing an, Schüler in Latein, Französisch, deutscher Grammatik und Mathematik zu unterrichten. Er machte Fortschritte in seinen Studien, wurde beliebt bei allen Leuten, einschließlich, wenn auch nach einiger Zeit, bei seinem Vater. Aber später gab er zu, dass er sich auch immer noch im Geheimen und gewohnheitsmäßig großer Sünden schuldig machte. Als er gerade 17 Jahre alt war, kam Müller ans Gymnasium von Nordhausen, um sich auf die Universität vorzubereiten. Trotz seiner Begeisterung für das Studium und trotz der Versuche, sich selbst zu verbessern, fand Müller es fast unmöglich, mit seinem Geld auszukommen. Bei einer Gelegenheit zeigte er, nachdem er von seinem Vater Geld bekommen hatte, dieses absichtlich einigen Freunden. Dann beschädigte er mutwillig das Schloss seines Geldkastens. Einige Minuten später rannte er nur mit Hemd und Hose bekleidet in das Büro des Direktors.
»Alles Geld, das mein Vater mir geschickt hat, ist gestohlen worden«,
verkündete er atemlos. Jeder zeigte herzliches Mitleid. Einige seiner Freunde taten sich zusammen und schafften es, ihm so viel Geld zu geben, wie er verloren zu haben vorgab, während seine Gläubiger einverstanden waren, dass er seine Schulden später bezahlte. Trotzdem schöpfte der Direktor, älter und weiser, Verdacht und vertraute Müller seit dieser Zeit nie mehr ganz. Und auch Müller selbst fühlte sich nie mehr ganz wohl in der Gegenwart der Frau des Direktors, die ihn während einer Krankheit wie eine Mutter gepflegt hatte. Müllers großer Ehrgeiz war, nach Halle zur berühmten Universität zu kommen, die Friedrich III. Von Brandenburg, der spätere König von Preußen, 1694 gegründet hatte. Wichtiger für Müllers spätere Entwicklung war, dass Halle der Sitz pietistischer Theologie und Praxis war. Im 17. Jahrhundert hatte der Pietismus neuen Schwung in das religiöse Leben Deutschlands gebracht. In einer Zeit, in der die Einsichten Luthers und der anderen Reformatoren zu starren Formeln verhärtet worden waren, hat die pietistische Erweckung die Wichtigkeit der Wiedergeburt, des persönlichen Glaubens an Jesus Christus und der Wärme der christlichen Erfahrung betont und dadurch wirkungsvoll die Evangelisation gefördert. Müller erreichte sein ehrgeiziges Ziel Ostern 1825. Halle ist auf einer sandigen Ebene am Ufer der Saale gebaut. Der zentrale Marktplatz in der Innenstadt wird überragt von einem schönen mittelalterlichen Rathaus und von der gotischen Marienkirche, wo Händel Orgel spielen lernte. Bei seiner Ankunft in der Universität entschloss sich Müller wieder, ein besseres Leben zu führen, und dieses Mal meinte er es wirklich ernst. Er wusste, dass keine Kirche ihn jemals als ihren Pfarrer wählen würde, wenn er so weitermachte wie bisher. Aber selbst wenn er gewählt würde, brauchte er eine gute Kenntnis der Theologie, um ein angenehmes Leben führen zu können, das in Preußen von dem Standard des Universitätstitels abhängig war, den ein Bewerber erreicht hatte. Aber die Freiheit des Universitätslebens bot zu viele Versuchungen. Georg Müller konnte wieder mit seinem Geld nicht richtig umgehen. Nach nicht allzu langer Zeit musste er seine Uhr und Teile seiner Kleidung verpfänden. Er fing wieder an, erhebliche Schulden zu machen und fühlte sich total unglücklich. Er war durch seine ständigen Versuche, sich selbst zu bessern, mürbe geworden. In einem der Gasthöfe Halles, wo er einmal 5 Liter Bier an einem einzigen Nachmittag trank, meinte er, einen jungen Mann aus seiner alten Schule in Halberstadt zu erkennen. Sie waren keine engen Freunde, denn Beter war still und ernst. Aber es schien Müller, dass eine engere Freundschaft ihm helfen könnte, ein beständigeres Leben zu führen. Er bahnte sich einen Weg durch den vollen Bierkeller und schüttelte seinem alten Freund kräftig die Hand.
Peter, wie geht es dir? Wie schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen.
Peter freute sich über die neue Freundschaft, weil er dachte, sie würde sein eigenes Leben bereichern. Da Müller gern reiste, machte er seinem Freund einen Vorschlag.
Warum reisen wir nicht in die Schweiz? Aber wir haben kein Geld und keine Pässe. Überlass mir das, sagte Müller. Das ist mein Plan. Fälsche Briefe deiner Eltern, die dich berechtigen, einen Pass zu bekommen. Verkaufe alles, was du kannst, besonders Bücher, die einen guten Verkaufswert haben, sodass wir genug Geld zusammenbekommen, um die Reise zu machen. Gib mir dann das Geld und ich werde die notwendigen Fahrkarten kaufen.«
So verließen sie und einige Freunde Halle am 18. August 1825. Sie reisten nach Erfurt, dann westwärts nach Frankfurt und südwärts durch Heidelberg, Stuttgart und Zürich ins Herz der Schweiz. Dort lag zwischen steilen Kalksteinabhängen und einem aufsteigenden Nebel der Luzerner See. Sie bestiegen die Spitze des Rigi. Der Blick nahm Müller den Atem. Er schaute auf die Berge rings um den See. Bürgenstock, Selisberg und etwas entfernt im Südwesten der Pilatus. Jeder sah wieder ganz anders aus, aber alle waren großartig. Jetzt, dachte er, habe ich gelebt. Sie reisten über den Bodensee zurück und dann ostwärts über Ulm und das mittelalterliche bayerische Nürnberg und kamen Ende September nach Halle zurück. Niemand von Müllers Freunden hatte entdeckt, dass er, dem sie ihr Geld anvertraut hatten, die Dinge so gerissen gedreht hatte, dass er selbst viel weniger zu den Reisekosten beitrug als alle anderen Mitreisenden.